Ganz ein normales Hausmeidchen war sie gewesen. Und trotzdem ist sie heilig gesprochen worden. Die heilige Maria Bernarda Büttler aus Au vom Kanton Aargau. Heute berichten wir über ihr Leben, über die Heiligsprechung. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf Au im Kanton Aargau gefahren und wollte mir vor Ort ein Bild machen. Bei einem Dorfrundgang habe ich dann doch einige Passanten interviewt.
Kennen Sie die heilige Bernarda Büttler?
Ja, also vom Gehören, oder? Weil das ist ja gerade dahinter, das Haus. Fragen Sie mich etwas Einfaches, ehrlich gesagt, weil ich befasse mich auch nicht damit.
Kennen Sie die heilige Bernarda Büttler?
Ja, ich kenne. Sie ist hier geboren.
Was wissen Sie von ihr?
Nicht so viel. Draußen sie ist hier geboren.
Aufgewachsen in Au und verwandt mit der heiligen Schwester ist die Hirschenwirtin Tanita Küng-Büttler. Sie ist eine Urgrossnichte von der Schwester Bernarda.
Also wir sind eigentlich so erzogen worden, dass wir eine Beziehung haben zu der Bernarda Büttler. Und eben, wenn wir manchmal in Notsituationen gewesen sind, muss ich sagen, hat sie uns eigentlich immer helfen können. Die Grossmutter immer gesagt, und der Betty geht zu der Bernarda und die wird euch sicher helfen und das wird wieder gut und einfach Sorge gehabt oder so. Und ich muss ehrlich sagen, das war auch so gewesen. Aber einfach am Abend gebetet haben wir immer zu der Bernarda gebetet eigentlich. Also, wir sind nie so gezogen worden, als jetzt du zum lieb Gott beten, weniger eigentlich zu der Bernarda. Also bevor sie eigentlich heilig gesprochen wurde, schon nicht. An und für sich, was sie jemand erzählt haben, so, dass das eigentlich ein Hausmädchen war. Und wir sind, glaube ich, nicht anders gewesen. Und hoffentlich geht es so weiter. Oder? Also, sie war einfach ganz ein normales Kind gewesen. Einfach ein Hausmädchen.
Und die zwei Buben von der Hirschenwirtin wissen auch schon etwas von der heiligen Bernarda.
Sicherheit.
Was ist sie?
Sicherheit.
Heilig?
Ja.
Was heisst das, wenn jemand heilig ist?
Wenn man heilig ist, dann sind wir im Himmel.
Dann kommen wir in den Himmel?
Ja.
Ist denn jetzt Bernarda im Himmel?
Ja, längstens.
Und du, dass du sie manchmal um etwas bitten?
Was kann ich Problem haben?
Du gute Noten machst in der Schule.
Ja.
Die Schwester Bernarda ist eine Grosstante vom Mann von der Frau Büttler. Und sie meint, dass die Schwester Bernarda in Südamerika viel mehr verehrt wird als hier in der Schweiz.
Mein Mann, er ist der nächste Verwandte von ihr. Und als die Seligsprechung war, hat er Privataudienz gehabt beim Papst. In Kolumbien, auch in jedem Taxi innen, hat man ein Bild gesehen von der Mutter Bernarda. Sie sind ganz gross.
Wirkungsstätte von der heiligen Bernarda sind vor allem Ecuador und Kolumbien gewesen. Und trotzdem ist sie im aargauischen Freiamt in Au immer noch präsent. Vis-à-vis vom Hirschen gibt es eine Bäckerei. Und der Bäckermeister hat mir erzählt, dass es bei der Heiligsprechung ein Bernarda-Brot gegeben hat. Er hat mir dann auch erklärt, wie das gemacht wird.
Plastischen Teig auskneten und dann muss der etwa eine Stunde drehen.
Die Schwester Consilia Hofer ist Südtirolerin und Provinzoberin, zuständig für die Schweiz und Österreich von der Franziskanerschwester. Ich habe sie dann getroffen im Bernarda Altersheim in Au und sie hat mir etwas über das Leben erzählt von der heiligen Bernarda.
Zurzeit lebe ich in Au Aargau, im Dorf, wo Mutter Bernarda geboren ist. Sie ist geboren am 28. Mai 1848. Ihr Elternhaus existiert noch, es ist unter der Pfarrkirche, wo viele Leute auch vorbeigehen. Sie ist in eine Großfamilie, wenn wir heute sagen dürfen, hineingeboren. Früher war es keine Großfamilie, denn sie hatte 6 Geschwister. Heute ist es eine Großfamilie. war ein sehr, sehr lebhaftes Kind, spielte und hüpfte sehr gern herum. Im Haus war sie nicht gerne, da war sie eingesperrt. Sie ging dann hier in die Schule. In der Schule war sie die, die Geschichten erzählt hat und auch Geschichten geschrieben hat. Sonst war die Schule ihr Gefängnis. Das schreibt sie selber dann später, dass die Wände waren wie ein Gefängnis. Ein großes Erlebnis für sie war der Tag der Erstkommunion. Da hat sie dann wirklich mit Jesus sagen wir, sie wusste es nicht zu erklären, was es ist, aber sie hat eine gewisse Nähe zu jemandem gespürt. Sie ging dann öfters in die Kirche und auch zur Kommunion. Und nach der Heiligen Messe verblieb sie längere Zeit in der Kirche oder auch in der Schule, aber ganz still. Und dann hat eine Freundin mal zu ihr gesagt, was ist denn mit dir los, wenn du Kommunion gehst, dann bist du sehr ruhig. Und dann sagte sie, ich danke dem Herrn, dass er bei mir ist. Zwar hat sie sicherlich noch nicht so ganz verstanden, was sie dort sagte, aber es hat in ihr Früchte gebracht. Sie ging mit 14 Jahren, war sie dann nachher immer zu Hause am Feld, hat sie sehr gerne gearbeitet, denn sie hatte einen Onkel, mit dem sie sehr großes Vertrauen hatte. Und mit dem ging sie sehr auf das Feld und arbeitete streng. Mit 18 Jahren ging sie zu den Menzinger-Schwestern. Nach ein paar Tagen dort hat sie die Nacht einfach wie eine Eingebung gehabt, wie eine Stimme, die zu ihr gesagt hat, geh heim, ich habe dich für etwas anderes bestimmt. Dann hat sie heimgeschrieben, man möge sie holen. Der Onkel hat sie geholt und dann ist sie mit 19,5 Jahren ist sie dann nach Altstetten gegangen, zu den Kapuzinerinnen. Der Pfarrer von Au hat zu ihr gesagt, in Altstetten, da sind sehr viele alte Schwestern und Kränkliche. Und dann hat sie gesagt, dahin will ich gehen. Dorthin will ich meinen Dienst machen. Sie ist dann hingegangen, hat sich gleich wohlgefühlt in dem Kloster und dann ist sie geblieben, bis sie 40 Jahre alt war. Inzwischen sind es sehr viele Schwestern geworden, sind sehr viele junge Mädchen eingetreten und wie es zu der Zeit war, da durfte ein Kloster nicht so viele Schwestern haben, wegen dem Erhalt von der Gemeinde aus. Und dann haben sie gesucht und haben drei verschiedene Orte in Deutschland gefunden, aber die hat sie nicht angenommen, weil ihr einfach die Klausur und die Armut nicht genug zu halten möglich war. Und dann kam ein Kapuziner und der sagte, der Bischof von Puerto Viejo in Ecuador hätte gerne Schwestern. Und da war sie Feuer und Flamme und da wollte sie mit einigen Schwestern hin. Aber das war nicht so einfach, denn sie war ja eine Klausurschwester. Und wenn sie hinübergeht, dann muss sie ja die Klausur verlassen. Und darum musste sie dann beim Bischof um Erlaubnis bitten und der Bischof musste dann auch nach Rom gelangen. Und das kam die Erlaubnis. Und am 19. Mai 1888 ist sie mit 6 Schwestern nach Südamerika aufgebrochen. Es war nicht einfach, Altstetten, die Sicherheit. Es war ein sicheres Kloster. Sie hatten dort schon einige Möglichkeiten zum Leben. Vorher waren sie sehr arm, aber dann war es schon. Und in die Ungewissheit zu gehen. Dann sind sie mit dem Zug bis Bern und von dort dann wieder weiter nach Le Havre in Holland. Und dort sind sie auf Schiff. Und da beschreibt sie sehr, wie das Leben auf dem Schiff war. Sie hat sehr viele Briefe wieder zurückgeschrieben zu den Schwestern nach Altstetten, denn sie hat es noch nicht begriffen richtig oder verstanden, dass wirklich sie jetzt von der Klausur weg ist. Und sie hat eigentlich nie gedacht, eine Kongregation zu gründen, sondern sie wollte immer mit Altstetten verbunden sein, weil sie hat ja keine Ahnung gehabt, wie das war, oder? Und dann sind sie endlich in Manta in Ecuador angekommen, nach langer Reise und hinten. Und da hat sie doch gehofft, dass der Bischof Schumacher, da war ja ein Deutscher, dass der sie in Manta empfängt. Da hätten sie können Deutsch sprechen, oder? Mit dem, was war, er war nicht am Hafen. Und das Schiff konnte nicht zum Hafen hinfahren, weil das Wasser nicht genug war, dann standen sie draußen. Und dann hat man einfach, sind ein paar so dunkelhäutige Männer gekommen. Jeder hat eine Schwester genommen und hat sie hinübergetragen an den Hafen. Und das war für sie, ja schon, das beschreibt sie sehr lebhaft, oder? Wie das war, da die Männer, die kommen ganz dunkel, heutig, das erste Mal muss das so richtig. Und die nehmen sie einfach so an die Klausurschwester und auf geht's, aber hinüber. Und drüben dann stand ein Priester von der Diözese, der kein Wort Deutsch kannte. Und dann die Schwestern waren müde und hatten einen lodernen Habit an, genagelte Schuhe, gestrickte Strümpfe, bei der Hitze, die in Ecuador am Meeresrand da war. Nicht? Dann hat sie sich interessiert, wo der Bischof sei, und dann hat er gesagt, ja, da müssen wir jetzt mit den Pferden, die da drüben stehen, das hat sie gesehen, hinreiten, nicht? Und das war das erste Mal, dass die Schwestern auf einem Pferd sitzen. Die waren, haben noch nie ein Pferd geritten. Und dann kann man sich ja vorstellen, die Männer haben denen hinaufgerufen, jede einzelne auf ein Pferd, oder? Und dann ging es los. Und dann auf der Reise ist die Bernarda mal vom Pferd heruntergefallen und hat sich das Knie verletzt. Aber da hat sie überhaupt nichts gesagt und es ging weiter, aber an dem Knie hat sie dann das ganze Leben gelitten. Und dann kamen sie in Rocaforte an und da war der Bischof. Aber wer steigt vom Pferd herab nach 5 Stunden geritten und nicht gewohnt zu reiten, oder? Dann sind sie vom Pferd herunter und zusammengefallen, oder? Weil die Füße sie einfach nicht mehr getragen haben. Und ja, und dann haben sie dort geschlafen und am nächsten Tag sind sie dann nach Chone gefahren, auch mit den Pferden, um dort ihren Arbeitsplatz anzuschauen oder anzufangen. Die Leute haben sie mit Freuden empfangen, aber wo leben sie? Der Bischof hat wohl versprochen, er wird ihnen eine Hütte bauen oder ein Haus. Aber es war nichts. Dann sind sie in der Sakristei, haben sie sich eingenistet. Und die Kirche war voller Spinneweben und dreckig. Und dann haben sie das einmal Ordnung geschafft in der Kirche. Es waren auch keine Bänke in der Kirche, weil die Leute gingen nicht zur Kirche. Es war eine sehr verlassene Gegend und alles. Und dann haben sie auch der Altar, da war nur mit 2 Kisten und ein Brett drauf. Das war der Altar. Und das war für die Bernarda sehr schwer, das anzunehmen, wo sie so auf seiner Heiligstelle verbunden war mit Jesus. Oder? Aber dann mit der Zeit haben sie ein Haus bekommen oder ein Hüttisch gebaut worden mit Bambusstöcken. Oder Pfahlen ist sie gebaut worden. Und dann ist eine junge Schwester an Malaria oder an Typhus gestorben. Wo sie das neue Haus bezogen haben, haben sie die Leiche von der Schwester mit hineingenommen. Das war das Erlebnis. Es war eine Schwester mit 26 Jahren. Sicherlich ist das passiert auch, weil sie sie haben ja die Hilfen nicht gekannt. Sie haben sich überhaupt von nichts geschützt. Sie wussten ja nicht, was das ist. Und so sind sie halt verkrankt und alles. Und sie schreibt in einem Brief so ganz lebendig, dass sie hatten überhaupt nichts in dem Haus, nur die vier Wände und der Erdboden und so. Und da haben sie auf dem Erdboden sind sie gesessen und haben dort gegessen. Sie hatten keinen Stuhl, sie hatten keinen Löffel und keinen Teller. Da haben sie die Bananenblätter haben sie genommen und so einheimische Früchteschalen und aus denen haben sie gegessen. Und das schreibt sie noch, dann sind die Insekten und Viecher, so kleine Tiere, sind über die Wände hinauf und herunter und haben die Eindringlinge beschreibt sie als wie die Schwestern, betrachtet. Und sie schreibt noch, ich kann nicht sagen, wie die Tiere heißen, denn wir kennen sie nicht. Und so haben sie angefangen. Die Schwestern, dann die anderen, die waren ja viel jünger. Sie war die Älteste in der Runde. Und die haben dann gleich angefangen, Spanisch lernen und haben den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Ich sage immer, die Kinder haben den Schwestern Spanisch gelernt. Weil das ist jeder von uns passiert. Bei mir auch, wo ich in der Schule lektioniert habe, dann haben mir die Kinder gesagt, Schwester, so spricht man das Wort nicht aus. Das müssen Sie so und so aussprechen. Sie hat die Hausarbeiten gemacht, hat den Schwestern gedient, sie hat gewaschen, gekocht, Ordnung und hat das Wasser geholt am Fluss. Weil da haben sie kein Wasser gehabt und da hat man müssen an den Fluss gehen mit Kübel und Wasser holen für den Tag. Und da schreibt sie auch in einem Brief nach Altstetten, wie die Schlangen dahergeschwommen sind, wo sie das Wasser geholt hat. Aber das hat sie auch vorausgesagt, dass keine Schwester an einem Schlangenbiss sterben wird. Das wird sie erbeten von Gott. Und das ist wahr. Bis jetzt, wir arbeiten in sehr vielen Gegenden, wo sehr viele verschiedene Schlangen sind. Und alles, aber keine Schwester ist noch wegen einem Schlangenbiss gestorben. Das hat sie für uns noch immer erbeten bei Gott. Und das war ihre Arbeit in John. Sie hat dann die Kranken besucht. Das hat sie. Und da erzählt man auch, dass sie hat ja nicht Spanisch gesprochen oder ganz, ganz wenig, dass sie zu den Leuten einfach hingegangen ist und die mit so viel Liebe angeschaut hat, dass die Leute einfach froh waren und schon gesund wurden an ihrem Blick. Und an ihrem Gebet, weil sicherlich hat sie innerlich gebetet für die Leute. Sie war eine große Verehrerin von der unbefleckten Empfängnis und von Maria Hilfe der Christen. Und die hat sie auch immer angerufen, so sagt man, wenn sie zu den Kranken ging. Die gingen mit ihr. Sie sagt immer, ich bin in Begleitung. Das war in John und dort haben sie dann gearbeitet bis 1895. 1895 war die Revolution in Ecuador und da haben alle Schwestern, Priester, Ordensleute vom Ausland das Land verlassen müssen. Und sie hat doch immer alles verschenkt, oder? Sie war einfach großzügig. Das hat sie ja schon von ihrer Mutter mitbekommen. Ihre Mutter war sehr großzügig und hat den Armen immer von ihrem Brot gegeben. Und Verena, so hat sie geheißen, bevor sie ins Kloster ging, hat schon oft, beschreibt sie selber, Stückchen Brot, die ihr zugegeben wurden beim Essen, das hat sie auf Seiten getan und das den Armen, denen sie begegnet ist im Dorf, oder die gekommen sind zur Mutter, um was zu bitten, hat sie denen das gegeben. Das hat sie in Altstetten gemacht und das hat sie immer in Johnny weitergemacht. Es haben alles die Armen bekommen. Und darum, wo dann die Revolution war und sie haben müssen das Land verlassen, dann war nichts, nicht viel hier. Es war auch kein Geld hier, um das Schiff zu bezahlen, das sie irgendwo hinbringen sollte. Sie wusste ja nicht, wohin, mit 15 Schwestern. Und dann kam ein Kapuzinerpater und dann hat gesagt, ja, fahrt halt einmal nach Kolumbien. Und dann sind sie bis San Bonaventura, das ist der erste Hafen in Kolumbien, doch bis dorthin hat es gereicht. Und dann, ja, was tat der Kapitän mit den Schwestern, mit den 15? Die hat er müssen mitnehmen, die haben kein Geld mehr gehabt und nichts. Und sie wollten nach Cartagena. Und dann hat er sich in den Maschinenraum hinuntergetan, im Schiff. Und da schreibt sie auch, wie das schlimm war, der Geruch vom Petroleum, von dem Benzin, von den Motoren. Und die Matrosen, die gingen bei ihnen vorbei, weil sie haben da drunten geschlafen und gehaust und alles. Und dass die Worte von den Männern und die Ausdrucksweise im Gesicht, das war nicht immer die beste. Die Schwestern waren halt auch von der Klausur aus ganz andere Sachen gewohnt, oder? Und da waren vielleicht ein paar herbe Worte auch dabei von den Matrosen und so. Aber das muss man verstehen. Das war ihr Leben. Und dann sind sie bis Panama und in Panama hat sie dann der Brief erreicht vom Bischof von Cartagena, sie sollen kommen. Man braucht sie. Und dann am 2. August 1995 sind sie in Cartagena gelandet. Weil dort, ja, das ist ja eine Hafenstadt, sind sie mit dem Schiff angekommen und dann hat ihnen der Bischof einen Saal vom alten Spital als Wohnstätte gegeben. Und dort haben die 15 Schwestern gewohnt, in dem Saal drinnen. Die Bernarda, die hat an einem Eck drüben ihr Zimmer aufgeschlagen. Sie hatte nie mehr als wie ein ganz einfaches Bett. Ein Nachtkästchen, einen Schreibtisch, den sie selber zusammengezimmert hat und einen Stuhl, einen Hocker. Und auf dem Tisch, da hatte sie ein Bild von der Mutter Gottes, ein Kreuz, ein Tintenfass und eine Feder. Das war ihr Besitz. Und dort hat sie gelebt bis zu ihrem Tod. Sie hatte nie eine eigene Zelle. Sie war immer unter den anderen Schwestern. Sie hat nie was Besonderes gewollt und auch nie angestrebt. Und dort hat sie gewohnt und den Schwestern gedient. Sie hat nichts Außergewöhnliches getan. Sie war eine Frau wie jede andere, hat nur den Schwestern gedient. Sie ging auch in Cartagena wieder Kranke besuchen und hat dann dort ein Krankenhaus in der Nähe von Cartagena in Mombus, das ist zu ihrer Zeit gegründet worden, und eine Schule in San Marco. Aber immer für die ganz Armen. Und in Mombus, da ist sie selber einmal mit dem Schiff, mit so einem Kanuboot, hat man sie hingebracht und dann hat sie im Krankenhaus geholfen. Wäsche waschen. Der Orden wurde eigentlich gegründet, ohne dass die Bernarda es richtig wollte. Sie wollte ja immer abhängig sein von Altstädten, aber das ist dann mit der Kirche nicht vereinbart gewesen, oder? Die Kirche hat dann gesagt, nein, das geht nicht und so. Und sie hat sich unterworfen und dann hat sie den Orden, der hat sich dann so herausgebildet. Und erst in 1938 wurden die Konstitutionen oder die Vorschriften, die Gesetze der Kongregation gut geheißen. Aber sie war lange die Verantwortliche. Bis 1920 hat sie die Kongregation geleitet und hat auch schon gegründet in Österreich und in Brasilien. Das Mutterhaus ist eigentlich in Cartagena, Kolumbien, weil wir dort eigentlich der Orden richtig begonnen hat. Wo er von Ecuador weg ist, mussten die alle weg, dann ist er in Cartagena, hat er begonnen. Was uns eigentlich auszeichnet oder unser Charisma ist, die Barmherzigkeit Gottes zu leben. Die Liebe zu Gott unter den Menschen, das Wort Gottes zu verkünden, das haben wir von ihr geerbt. Die Armut, die ganz Armen zu betreuen oder halt denen zu helfen, damit sie ein menschenwürdigeres Leben haben. Und das schauen wir jetzt noch immer oder sind besorgt, um das zu machen. Die Kongregation hat sich dann sehr, sehr in Kolumbien ausgebreitet, ist auch dort immer noch sehr, sehr groß, in Brasilien auch, wo es schlecht steht, ist in Europa. Dort haben wir keine Berufe, schon mehrere Jahre. Und so, aber drüben haben wir gute Berufe und auch mehrere Berufe. Und das muss man sagen, dass wir drüben, wir haben sehr viele Schulen, denn es war ihr auch sehr wichtig, dass sie gesagt hat, wenn wir die jungen Leute ausbilden, dann können wir was verlangen von ihnen und dann können sie arbeiten. Und darum haben wir jetzt sehr viele Schulen, wo Reiche sind und wo Arme sind. Wir haben sehr viele Armenschulen und die guten Schüler von den Armenschulen, die gehen dann in die Kollege, wo die Reichen sind. Und die bezahlen dann nichts, dafür bezahlen die Reichen mehr.
Jetzt die Heilige Bernabe hat gewirkt, immer in Cartagena, Kolumbien. Ja. Wie ist denn das Leben von ihr weitergegangen?
Das Leben von ihr ist, wo sie gestorben ist, hat der Priester und der Bischof gesagt, in der Stadt ist heute eine Heilige gestorben.
Das Leben von der Heiligen Maria Bernarda Büttler und das dargestellt von der Schwester Consilia Hofer. Wirkungsstätte Ecuador und Kolumbien. Mehrheitlich sind die Leute in Südamerika arm. Jetzt wird uns die Schwester Consilia etwas über die Heiligwerdung von der Heiligen Maria Bernarda Büttler erzählen.
Vom Volk ist sie gleich schon heilig gesprochen worden. Wo sie eigentlich die Armen, die haben sie zuerst verehrt. Es waren nicht ihr Schwester, die sehr viel getan hat, damit sie heilig gesprochen wird oder selig. Es war das Volk, das arme Volk, das das vorangetrieben hat. Und darum sind wir immer sehr besorgt, damit wir auch mit den Armen arbeiten. Und falls sie einmal nach Cartagena kommen und dort zu ihrem Grab, da sehen Sie, dass ganze Reihen von Leuten kommen zu ihrem Grab, aber hauptsächlich Arme. Die ganz Armen, und die gehen getröstet heim. Auch wenn sie nichts bekommen an materiellen Gütern, aber sie gehen zufrieden wieder heim.
Können Sie etwas über den Heilungsprozess erzählen?
Ah ja, der Heilungsprozess, ja, das. Da muss ich vorausschicken, ich war in Rom und da habe ich zu einem der Promotoren von dem Heiligen Prozess habe ich gesagt, wir können uns den Heiligen Prozess nicht leisten, weil der so viel kostet. Und das ist ja in allen Munden, dass der so viel kostet. Und er hat mir geantwortet, Schwester, wenn es eine richtige Heilige ist, dann sorgt sie selber, damit er bezahlt wird. Und das ist wahr. Das kann ich bestätigen, dass sie immer wieder die Leute, die bekommen was, sie bitten um die Genesung oder also wegen einer Operation und dann schicken sie eine Spende. Und das haben wir alles zusammengetan. Das ging alles auf ein Konto. Und durch das hat man die ganzen Auslagen bezahlt. Nicht die Auslagen vom Fest oder sowas. Und was bei ihr zur Seligsprechung hat sie ein Wunder gewirkt, dann ist ein Kind auf die Welt gekommen von einer armen Familie im Krankenhaus in Barranquilla. Und die hatte einen Kopftumor oder ein Gewächs auf dem Kopf oben. Und dann hat eine Schwester zur Mutter gesagt, ja, die Ärzte haben das Kind aufgegeben. Beten Sie zur Mutter Bernarda, die hilft Ihnen. Die ist heimgegangen mit dem Kind und dann hat sie ihm den ganzen Tag und die Nacht gebetet. Und der Mann hat doch zu ihr gesagt, hör doch auf, das ist ja sowieso unnütz, oder? Und so, und um 3 Uhr in der Früh hat sie den Mann geweckt und hat gesagt, der Tumor ist weg. Das Kind ist geheilt. Und das war wahr. Und die war in Rom bei der Seligsprechung. Die junge Frau, dort war sie schon 15, 16 Jahre alt. Und jetzt zur Heiligsprechung, da war eine Ärztin von einem unserer Krankenhaus, die hat eine atypische Lungenkrankheit und war 8 Tage in der Intensivstation. Die Ärzte, ihre Kollegen von der Klinik, die haben sie aufgegeben und gesagt, es ist nichts mehr zu machen. Also die Bernarda muss jetzt ein Wunder wirken. Und dann haben sich alle, dann haben in Nordamerika Leute gebetet, da haben wir eine Kette von Gebeten, auch in Europa hat man gebetet, wir Schwestern hat man angerufen, wir sollten beten. Und die Ärzte und Krankenschwestern vom Krankenhaus haben gebetet, nach 3 Tagen ist sie von der Intensivstation herausgegangen und ist gesund und arbeitet wieder in der Klinik weiter. Und das Wunder wurde anerkannt. Sie wirkt Wunder. Und jetzt, das Neueste, was wir jetzt mitgemacht haben, ist, dass von drüben bekannt wurde, dass in einem Krankenhaus von den Methodisten, von einem nicht-katholischen Krankenhaus in Barranquilla, da sind keine Schwestern dort. Und dann von uns, oder halt überhaupt keine Schwestern, keine katholischen Schwestern dort. Und da ist ein Arzt in ein Zimmer hineingekommen, ein Methodist, und neben der Frau, die krank war, die er besuchen wollte, ist eine Schwester gesessen. Dann ist die Schwester aufgestanden, ins Badezimmer hinein und verschwunden war sie, oder? Und dann hat er zur Frau gesagt, ja, was ist denn los? Im Krankenhaus sind ja keine Schwestern. Was ist denn da? Dann hat sie gesagt, ich weiß es nicht, die kommt jetzt jeden Tag und bereitet mich aufs Sterben vor. Und er war dann ganz ding. Und dann ist er hinaus zu den Krankenschwestern und hat gesagt, was ist denn da los? Sind da Schwestern im Krankenhaus? Und dann haben die gesagt, nein, überhaupt nicht. Ist ja keine Schwester hier. Und dann ging er eine Kranke zu besuchen, die in unserem Krankenhaus lag. Und dann ist er bei der Kapelle vorbei und hat das Bild von der Bernarda Büttler gesehen. Sagt, da ist sie ja die Schwester, die war ja bei uns im Krankenhaus gestern. Sie geht oft, begegnet sie Leuten, hauptsächlich in Kolumbien. Es gibt Wirken hier in der Schweiz, das kann ich bestätigen, weil viele Leute sind, die haben aber nicht den Mut, es zu sagen. Wissen Sie, das sind die Südländer, die sind viel offener und die schreien es aus, oder? Und die schreiben das auch in die Zeitungen, oder? Ist halt nicht, oder? Die sind ganz anders wie wir. Hingegen, wir tun das mehr verstecken und wollen nicht auffallen oder so. Aber ich weiß das, denn ich bin sehr oft in der Kirche von Au, wie da die Leute kommen und dann sagen, ich komme, um der Bernarda zu danken. Sie hat mir so geholfen. Bei Operationen, Studenten, wenn sie Prüfungen haben, Gesundheit von Kindern. Was mir jetzt einmal aufgefallen ist, es ist ja das Buch auch drüben, wo aufgeschrieben wird, wenn die Leute eine große Bitte haben, ein Anliegen und so, dass eine ganze Zeit immer alles die Bitten waren um den Frieden. Um den Frieden in der Familie, um den Frieden im Dorf. Das ist mir so aufgefallen. Und wir beten ja auch für die sich an sie wenden. Da beten wir sehr viel oder jeden Tag, wenn wir zusammenkommen. Wir beten ja die lauteste Vesper und die komplette, wir Schwestern zusammen. Und da schließen wir auch immer die Wohltäter ein oder auch die, die sich an sie wenden. Wo das herausgekommen ist, dass sie heilig gesprochen wird, dann bin ich nach Rom gefahren und die Generaloberin, die Verantwortliche der ganzen Kongregation, ist auch gekommen und die hat gesagt, bring den Computer mit und den Drucker, dann können wir gleich den Bischöfen und so schreiben, dass im Oktober die Heiligsprechung ist. Und dann saß ich drunten im Zimmer, nachdem das in Vatikan fertig war. Und ja, da haben wir den Brief aufgesetzt und wollte ihn drucken. Der Drucker funktionierte nicht. Und dann habe ich gesagt, wen rufe ich jetzt an, der mir sagt, wo ich drücken muss, damit der Drucker wirklich geht, oder? Damit ich das ausdrucken kann und gleich schon die Briefe in Rom verschicken kann, oder? So, nichts ist gegangen, gar nichts. Und dann habe ich so, ja, was mache ich denn? Dann habe ich zu Bernarda gesagt, so, es ist nicht meine Sache, es ist deine Sache. Es wird deine Heiligsprechung bekannt gegeben. Und wenn du da nicht hilfst, dann ist halt nichts, oder? Dann müssen die noch 14 Tage warten, bis ich nach Österreich komme und das dann verschicke. Und dann habe ich noch gesagt, aber weißt, ich weiß ja, vom Computer verstehst du überhaupt nichts. Aber du kannst jemanden schicken, der mir hilft, dass der Drucker geht. Und dann habe ich drauf gedrückt und der Drucker ist gegangen. Dann habe ich gesagt, danke vielmals, dass du mir geholfen hast. Ich muss sagen, sie hilft mir sehr viel. Ich habe auch großes Vertrauen an sie. Sie können das Geburtshaus besuchen und Sie können auch den Bilder weggeben.
Jetzt die Heiligsprechung, wann ist die gewesen?
Die Heiligsprechung war vor 4 Jahren. Die haben wir jetzt am 12. Oktober gefeiert. Und darum hat man jetzt das Fest am 27. Oktober. Da werden wieder die CDs und das neu aufgemacht und gezeigt, und damit die Leute sich wieder zurückerinnern und damit man sich auch wieder das auffrischt. Der offizielle Gedenktag ist am 19. Mai, aber weil es dort schwer ist zu feiern, weil da viele arbeiten oder auswärts sind, ist es immer am Sonntag nach dem 19. Und dort wird dann groß gefeiert. Dort ist das ganze Dorf wieder auf die Beine.
Das haben Sie vorhin nur erwähnt, am 27. Oktober. Mhm. Was ist da auf dem Programm?
Dort ist auf dem Programm, dass zuerst werden die Dias oder Fotos gezeigt von der Heiligsprechung. Dann wird hier von der Nachfeier gezeigt. Und dann wird von der Nachfeier in Cartagena gefeiert. Dort haben sie 3 Tage gefeiert. Und dort war eine Delegation von Aul Rüben. Und die zeigen, wie das war und was sie erlebt haben. Weil drüben die Feierlichkeiten, da ist alles auf dem Weg. Das ist drüben einfach was Besonderes. Und in Cartagena, wenn es für die Bernarda ist, da sind sie wie außer Band, die Leute. Das muss man sagen.
Was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Was ich möchte sagen, ist, dass in uns allen das Vertrauen an Gott wächst, das die Bernarda so geübt hat und auch gelebt hat. Die tiefe Verbundenheit mit Gott. Sie hat kein, wenn man so sagen darf, kein Theater gemacht von dem. Sie hat es gelebt, sie hat Gott erfahren. Und ich glaube, dass wenn wir offen sind und uns Zeit nehmen, mit Gott uns in Verbindung zu setzen und mit der Mutter Gottes, dann spricht er auch zu uns. Weil er hat, oder sie sagt, sie hat ja großes Vertrauen gehabt zum Herz Jesu und hat auch viel gebetet. Und da hat Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Und da hat er ihr einmal eingegeben und hat gesagt, wenn du mein Herz anrufst, automatisch rufst du das Herz meiner Mutter an. Und das muss ich sagen, das hat mir auch sehr viel geholfen und sehr viel Kraft gegeben. Wenn du mein Herz anrufst, rufst du automatisch auch das Herz meiner Mutter an. Und sie hat wirklich, sie war verbunden mit Gott. Und das können wir ja auch. Wir brauchen keine Besonderheiten. Wir müssen nur den Moment leben. Und das gibt uns Kraft und Mut. Ja, was kommt, kommt, oder? Wir können nicht befreit werden von allem, sondern das ist das Leben.
Der Bruno Facchin hat das Buch geschrieben über das Leben von der heiligen Maria Bernarda Büttler. Das Evangelium ist mein Leitstern. Und er wird uns jetzt etwas über seine Erfahrungen, die er in diesem Zusammenhang gemacht hat. Und er ist übrigens auch bei der Heiligsprechung dabei gewesen, im Vatikan, erzählen.
Also kurz zusammengefasst, kann ich jetzt rückblickend sagen, dass die Arbeit, die ich durfte machen im Zusammenhang mit dieser Heiligsprechung, eine der spannendsten Phasen war in meinem ganzen Leben. Ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass es arme Leute gibt, arme Leute hat, die unterstützt werden müssen, die selber nicht existieren können, die aber mit der Kraft von dieser Mutter Bernarda, ich rede vor allem von Leuten in Kolumbien, jeden Tag wieder irgendwie können Mut schöpfen und so ihren Überlebenskampf können bestehen. In Rom selber bin ich mir vorgekommen, wie an einem grossen Länderspiel. Es war natürlich ein wahnsinniger Volkauflauf gewesen, aber gleich eindrücklich letztendlich. Für mich hat es einen bleibenden Eindruck gehabt, der persönliche, die Nähe, die ich gehabt zum Papst. Ich bin vielleicht einen Meter von ihm weg gewesen. Da ist in mir innen etwas abgegangen. Ich weiss nicht was, aber es ist einfach irgendetwas gelaufen in mir innen. Das sind Eindrücke gewesen. Jetzt aber zurück zu dem Projekt von diesen Schwestern. Die Philosophie ist die, kein Geld, sondern Perspektiven vermitteln. In diesen Armen gegenüber in Kolumbien. Und da gibt es die Schwester Elfriede, die ist schon um die 90 Jahre, etwa 60 Jahre in Cartagena. Und die hat einen Haufen Projekte auf die Beine gestellt mit Dörfern. Sie hat sogar ein Land kaufen mit Dörfern. Da hat es eine Schule, eine Kirche und einen Friedhof. Und dann tun die sich all zusammen irgendwie handwerklich betätigen, produzieren etwas. Ganz grosse Sache ist in einem Dorf, wo sie Polyethylen recycelt. Sie machen aus diesen Polyethylensäcken, wo sie im Güssel gehen holen, machen sie ein Regenerat und tun das Regenerat dann in der Kunststoffindustrie wieder verkaufen, dass sie wieder Kunststoffprodukte herstellen können. In einem Ort machen sie aus Palettholz, also altes Holz, das wir würden verbrennen, wo sie im Hafen gehen holen, machen sie Bretter, dass sie ihre einfachen Häuser aufstellen können. Sie können sich selber versorgen, sie haben Schlossereien, sie haben Schreinereien, wobei, wenn man von Schlossereien oder Schreinereien hat, darf man natürlich nicht im Betrieb sein, wie wir ihn haben da. Handarbeit ist noch angesagt. Aber sie können sich selber versorgen und können sich entwickeln und die Jungen gehen mit ihrer Schwester Elfriede irgendwann zum gegebenen Zeitpunkt dann wieder weg und dann eine neue Siedlung aufstellen und gründen. Jeder Siedlung hat eine Schule und im Busch aussen sogar Computer. Weil auch in Kolumbien wird man in den nächsten 20 Jahren nicht um den Computer herumkommen und darum spielt die Computer, also EDV-Ausbildung, wie eine Schwester eine grosse Rolle. In Cartagena ist gleichzeitig noch das Collegio Biffi, das ist eine Schule, in uns würde man das mit einer Mittelschule vergleichen, wo man sagt, ein sehr hohes Niveau hat und schier eine Elite-Schule ist. Das ist eine Möglichkeit, wo sie von einer Elite, von der Bevölkerung, wo sie sonst nicht das Geld hinkommen, gewisse Einnahmen generieren, indem sie eben die Kinder, die Jungen ausbildet. Dann ist die Klinika Bernarda, die ich auch besuchen konnte. ein riesengroßes Spital. Es hat geheißen, etwa 4'000 ambulante Behandlungen im Monat haben die dort. Und vielleicht etwa 3 oder 4% hat eine Versicherung und der Rest wird nicht gezahlt und wird dann aus Spenden gedeckt und finanziert. Natürlich auf einem Niveau, wo wir uns nicht vorstellen können. Ist natürlich alles sehr, sehr billig. Und darum ist eine 100er-Note, die wir von der Schweiz auf Cartagena schicken, ist ein riesiger Betrag, wo die, ich würde mal sagen, wahrscheinlich einen Monat lang sie können Arzt finanzieren damit. Dann haben sie auch noch Projekte, wo sie, sie sagen dann Bank Alimente oder Alimente, ja, also eine Lebensmittelbank, den sie unterhalten, die Schwestern. Da gehen sie an den Wochenende in den grossen Verteilerkaufhäusern, gehen sie Lebensmittel einsammeln und verteilen die nach einem bestimmten Schlüssel dann am Sonntag an die Armen. Das ist also auch sehr eindrücklich und vor allem ist es eindrücklich, wenn man sieht, wie so Kinder oder auch Leute können Freude haben, wenn man ihnen nur ein Stück Brot gibt.
Sie sind ja dem besonderen Anlass von der Heiligsprechung dabei gewesen. Können Sie etwas darüber noch berichten?
Für mich ist das Rom generell ist das komplett etwas Neues. Ich war das erste Mal auf dem Petersplatz gewesen. Ich habe den Vatikan das erste Mal gesehen und bin eigentlich alleine schon von dem beeindruckt gewesen. Das Ganze drumherum, die Organisation und die Leute, die Pilger, die da gekommen sind, sind ja gleichzeitig noch 3 andere Heilige gesprochen worden. Und das hat auf dem Petersplatz, hat das noch eine Volksansammlung gegeben, eigentlich in 4 Lager. Im Fußball würde man sagen 4 Fanclub, je nachdem, was die Heilige das da, dass sie da auf die Leute vertreten haben. Und das war einfach eine Freude und ein Fest und man hat miteinander geredet und hat miteinander gesungen, man hat Kontakt aufgenommen und über Gott und die Welt geredet mit wildfremden Leuten, die man sonst nie wieder anschauen würde, wenn man es sieht auf so einem grossen Platz. Hautnah habe ich den Papst erlebt, wo er an mir vorbei ist, weil ich den Meter, man hätte können rufen, Papa, und dann hat er geschaut, dass der Typ, haben sie uns übrigens noch gegeben, uns Fotografen, sie haben gesagt, wenn er wendet, dass er in die Kamera lächelt, müssen wir Papa rufen und dann lächelt er. Und das ist noch eindrücklich gewesen, weil es dann immer Papa, 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 auf dem ganzen Weg bis so seine Treppenstufe da war.
Herr Fackin, Sie sind ja im Vorfeld auch involviert gewesen, die ganze Heiligsprechung. Sie haben mit dem Vatikan zusammengearbeitet. Können Sie auch etwas darüber erzählen?
Ich habe einen Kollegen, der bei uns hier auf unserer Zeitung im Boot in der Schweiz mit uns geschafft hat. Der ist heute Radiojournalist beim Radio Vatikan. Ich habe dann mit dem Kontakt aufgenommen. Er hat auch dafür gesorgt, dass ich mich akkreditieren konnte. Das ist für die, die Vatikan das jetzt vielleicht noch interessant, das ist der Mario Galgano. Ich habe mich dann akkreditieren, das war ein relativ komplizierter Vorgang gewesen, aber es hat dann letztendlich geklappt. Und ich habe dann sogar im Radio Vatikan können, ich habe das Studio, die Studio, es ist ja nicht ein Studio, das sind ja mehrere Studios, die noch können anschauen und habe auch können dort arbeiten und meine Daten in die Schweiz übermitteln von dort aus. Es ist ein riesen Apparat, die sendet ja in 42 Sprachen und ja, die sind also sehr aktuell und was mich noch erstaunt hat, zum Teil sogar auch noch sehr kritisch. Das ist also nicht irgendwie ein Radio, wo man jetzt von außen das Gefühl hat, das ist ein gesteuerter Sender. Also die können also schon auch sehr kritisch sein. Das ist das Umfeld vom Ganzen. Was ich auch noch vielleicht vergessen habe zu sagen, man hat am Tag vor der Heiligsprechung in der Basilika Maria Maggiore war noch ein Festgottesdienst gewesen, mit Bischof Büchel und Koch. Und da ist auch Delegation von AU ist dort dabei gewesen. Und der Gottesdienst ist einfach umrahmt worden von vielen Leuten, die irgendeinen Zusammenhang, eine Funktion oder eine Tätigkeit haben, in einem Zusammenhang zu der Mutter Bernarda. Es hat aber auch Ordensfrauen aus der ganzen Welt, die da ihre Beiträge geleistet haben. Und das ist sehr eindrücklich.
Herr Fakin, im Vorfeld von unserem Interview haben Sie mir erwähnt, dass Sie über langjährige Berufserfahrung im journalistischen Umfeld verfügen. Aber diese Zeit im Zusammenhang mit der Arbeit der heiligen Maria Bernarda Büttler, dass die Sie sehr stark geprägt hat und auch berührt hat. Können Sie etwas darüber erzählen?
Ja, also prägt in dem Sinn ist, dass ich einfach einen Haufen Sachen heute ein bisschen anders anschaue als voran. Ich habe vor allem sehr grossen Respekt vor den Ordensleuten, sei das jetzt den Ordensfrauen oder Ordensbrüdern, weil ich sehe, dass die wirklich etwas machen und sich nicht einfach, wie man vielleicht da in der Welt ausgemeint, sich irgendwie hinter ihren Klostermauern versandet. Ich sage heute rückblickend, das sind das die meine sechs interessantesten Jahre gewesen. Und was ich da journalistischer können machen im Zusammenhang mit Bernarda Büttler, hat natürlich mit dem Journalismus, wo wir für Printmedien sonst machen, sehr wenig zu tun. Man muss sich zwar in die Situation können eindenken, egal was man macht. Man muss sich anders vorbereiten. Aber die ganze Geschichte im Zusammenhang mit dieser Heiligsprechung, da war sehr viel spontan gewesen, spontan eingeflossen und ist auch sehr viel nachher wieder spontan gemacht worden.
Wort und Eindrücke von Bruno Fakin, der akkreditierter Journalist war im Heiligsprozess von der heiligen Bernarda Büttler in Rom. Übrigens hat er auch diverse Bücher über das Leben und die Heiligsprechung von der Bernarda Büttler geschrieben. Das war das Leben von der heiligen Maria Bernarda Büttler. Ein ganz normales Mädchen, sogar ein Lausmädchen, und trotzdem ist sie heilig gesprochen worden. Eine Schweizer Heilige im Freiamt in Au. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie jetzt Lust haben, mal das Freiamt zu besuchen. Geburtsstätte in Au von der heiligen Bernarda. Wirkungsstätte Ecuador, Kolumbien von der heiligen Bernarda. Und in dem Sinn möchte ich die Reportage beenden.